mit dem Markus-Evangelium fortsetzen. Davor wollen wir miteinander beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen fürs Gebet. Großer Vater im Himmel, danke. Danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, die Zeit zusammen geschenkt hast, dein Wort geschenkt hast. Danke, dass du deinen Geist in uns gelegt hast, wodurch wir auch das verstehen, was du uns sagen willst. Und so bitte ich dich, Herr, nimm all das aus unseren Köpfen, was uns davon ablenken könnte, auf dich zu hören. Sprich du zu uns, zu jedem Einzelnen ins Herz, was du sagen willst, Herr, was wir brauchen. Zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Wir haben ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben gerade in den USA ein großes Thema, was wirklich die Nachrichten dominiert. Und zwar gibt es eine Partei dort, die den Präsident absetzen will und das anstrebt, und Vorwürfe kommen von beiden Seiten. Es ist aber nicht so einfach, da muss einiges passieren. Ich habe daran gedacht, dass ich das Thema für diese Woche vorbereitet habe. Denn zur Zeit Jesu, vor 2000 Jahren, war das anders. Es war nicht unbedingt so, dass man nach Gesetzen unbedingt handeln musste. Es hing viel mehr davon ab, wer in Rom das Sagen hatte. Denn das Leben unter den herrschenden Menschen, unter der Oberschicht, war sehr anders auch als das, was, also eigentlich könnte man sagen, ist heute nicht unbedingt viel anders, anders als was wir heute erleben. Damals galt es einfach, wer im Rom das Sagen hatte, wichtig war, eine gute Beziehung zu dieser Person zu haben. Und da konnte man dann sehr viel erreichen. Das kommt wirklich heute in unsere Geschichte zu tragen, und man kann es eigentlich, die Geschichte, erst dann verstehen, wenn man das bedenkt. Denn heute geht es vor allem um zwei Menschen. Und das ist ab Markus 6, ab Vers 14 werden wir das lesen, einiges anders holen. Aber ich denke, wir lernen diese am besten kennen, wenn wir einzeln erstmal betrachten. Zuerst geht es um einen Mann namens Herodes. Herodes Antipas, immer wieder hören wir den Namen Herodes in der Bibel. Aber man muss auch bedenken, es ist nicht immer der gleiche Person, wenn sie sagen Herodes. Ja, ich habe versucht, das mal so zu schildern. Es gab, ich habe hier einen Familienstammbaum, das ist auf Englisch, aber ich denke, die Namen haben sich nicht so anders. Wir haben zuerst mal wirklich der, das angefangen hatte, das ist der oben, Herodes, Herod the Great, also Herodes der Große. Ja, dieser Herodes hat in Rom also gelebt einige Zeit und hat von dem römischen Herrscher damals die Zusage bekommen, er darf in Judäa regieren, herrschen. Und so konnte er sich ein paar Jahre später, das ist jetzt noch 30 Jahre vor Christi Geburt, die Herrschaft antreten. Der hatte 7, 8 Frauen und von diesen Frauen verschiedenen Kindern. Nicht alle haben ihn überlebt. Er hat schon eigene Kinder auch hinrichten lassen, weil er dachte, sie wollen seine Macht nehmen. Auch seine Ehefrauen hat er das gemacht. Jedenfalls hatte er, also wir kennen diesen Herodes, weil er halt geherrscht hatte, als Jesus geboren war. Und das ist der Herodes, zu dem die drei Weisen gingen, wenn sie fragen wollte, wo ist der König der Juden, der gerade geboren ist, und der dann dementsprechend all die Kinder umbringen ließ. Der war wirklich hat kein Gewissen, was das anging, was irgendwie seine Macht bedrohte. Das hat er platt vernichtet. Seine erste Frau, das ist diese Mariamne, haben wir hier, da. Also eigentlich die, die er am liebsten, also wirklich sehr geliebt hatte, soweit ich das verstehen konnte aus den Büchern. Aber sie war von einer anderen, einem Stamm, die Hasmonäer heißen die, die seine Macht bedroht haben. Und seither hat er gesagt, er will kein Risiko eingehen, er hat sie auch beseitigt. Ja, und auch ihre Kinder, weil sie die für ihn auch eine Bedrohung waren. Deshalb ist hier unten nichts. Also es gab schon ein späterer, also der andere Herodes, den wir kennenlernen in der Apostelgeschichte, der praktisch ein Enkel ist von Herodes dem Großen. Aber der kam von einer Tochter, also von seine Tochter von dieser Mariamne. Naja, jedenfalls, es geht, aber das ist eine andere Geschichte. Sehr kompliziert. Also ich muss sagen, das ist wirklich, diese Herodes-Familie hat sehr viel von Rom abgeguckt. Ich habe mal in einem Kurs ein Referat gehalten über die Cäsar-Reihenfolge in der Zeit der Bibel, praktisch in der Zeit vom Neuen Testament. Und das Ding war hier, ich musste eigentlich zwei Bilder machen, weil einer hat nicht ausgereicht, weil der... Und es waren Intrigen, laute Intrigen und dritte Ehe von dem mit der vierte Ehe von der. Und, also es war unglaublich. Aber sie haben das, scheint es so ein bisschen abgeguckt zu haben. Ja, der Herodes der Große war todkrank. Schon damals, als Jesus geboren war. Und der hatte irgendwann kurz vor dem Ende seines Lebens sein Vermächtnis, dass seine drei seine Söhne sein Reich einteilen soll unter sich, unterteilen. Das war der... Herodes Archelaos, das war der zweite Sohn von dieser Maltase. Der erste Sohn wurde auch schon beseitigt, weil er zu bedrohlich war. Also, der dürfte Judäa und Samarien haben, praktisch eigentlich der Punktstück, weil da Jerusalem war. Also, er hatte wirklich das Beste bekommen. Das war der erste. Und dann Philippus, der hatte eben... Oben drüber, über Galiläa, über diesen See Genezareth, der hat ganz oben bekommen. Und dann Herodes Antipas, der hat Galiläa bekommen, das ist praktisch die Gebiet, wo der See Genezareth ist. Ja, und dieser Herodes Antipas, darum geht es heute. Ja, das ist der Herodes, zu dem Pilatus einen Jesus geschickt hatte bei seinem Gericht, als er in Jerusalem zu Besuch war. Herodes Archelaos, wenn wir zurückgehen, er hat vielleicht 10 Jahre regiert und hatte immer wieder Schwierigkeiten. Irgendwann hat Rom gesagt, reicht. Die haben gesagt, weg. Und sie haben praktisch einen römischen Prokurator, so nennt man das, in seine Stelle gesetzt. Das ist eben der Pontius Pilatus, wer der zweite davon, den bekannt. Philippus war der Einzige, der halt vernünftig war. Er wollte von diesen Intrigen gar nicht wissen. Er hat in Ruhe seine 40 Jahre dort, wo er war, geherrscht. Die Leute fanden ihn gut. War eigentlich ein Unikum in der Familie. Ja, weil man eigentlich wenig von ihm hört. Und diese Herodes Antipas, was ihn betrifft, also alle haben sich in Rom, wurden nach Rom geschickt, um praktisch die ganze Erziehung und Ausbildung, was man in Rom bekommt. Dadurch haben sie auch einiges an Beziehungen aufbauen können und auch das Dekadente, ich sage, es ist wirklich ein dekadentes Leben der Oberschicht dort. Und das hat sich dann in ihrem eigenen Leben einfach auch ausgelebt. Für die war Treue ein Fremdwort praktisch oder kein wichtiges Wort. Gegner wurden gnadenlos kaltgestellt. Man hat versucht, immer wieder mal Intrigen zu starten oder irgendwie einen Rufmord und so weiter. Das war wirklich gang und gäbe damals. Der Herodes Antipas hatte am Anfang seiner Herrschaft ein Problem mit einem Herrschaftsgebiet im Osten von ihm, da wo Jordanien jetzt ist, und er hat praktisch, um das auszuschalten, hat er die Tochter von dem König geheiratet. Okay, jetzt hat er ein Problem weniger. Dann kam es so, dass er bei einem Familientreffen gesehen hast, dieser Herod Philippus, das ist der hier, der keine Herrschaft, der war einfach dabei, er durfte keine Herrschaft übernehmen, warum, weiß ich nicht. Aber er hat eine Frau namens Herodias. Und der Herodes Antipas fand sie ganz schön und hat praktisch seine Frau abserviert, nach Hause geschickt und hat die Herodias geheiratet. Ja. Das hat ihm nicht gut getan, erstens, weil die Herodias auch selbst ein Machtmensch war und immer wieder versucht hatte, ihn anzustacheln, irgendwas zu tun. Zweitens hat es ihn bei den Juden, bei unten durch, weil das ging gar nicht bei den Juden, das einfach so zu machen. Und drittens, diese Frau, ich weiß nicht mehr der Name von der ersten Frau, sie ging nach Hause und hat natürlich sich bei ihrem Vater ausgeweint. Und dann ein paar Jahre später, nach dieser Geschichte, was wir lesen, gab es einen Krieg, wo er verloren hat, der Herodes Antipas. Also es kam zurück auf ihn, was er wollte. Also das ist wirklich wie ein Seifenoper, könnte man fast sagen, was alles da geschah. Der Herodes Antipas hatte gehofft, wenn als dieser Krieg aufkam, die Römer würden ihm helfen. Aber die Römer hatten immer die Einstellung, wenn sie ein Gebiet erobert haben, dann haben sie es in den Händen von einem Herrscher und die haben ihm gesagt, du musst so und so viele Tribut oder Steuer zahlen. Und sobald lange das tust, ist uns wurscht, was passiert. Ja, solange die Menschen nicht einen Aufstand machen gegen Rom selbst. Sie sind nicht eingeschritten. Sie haben gesagt, klärt euch das unter euch. Wenn es ein Krieg ist, ist es ein Krieg. Hauptsache, die kriegen ihr Geld. Haben sich rausgehalten. Und so, der Herodes Antipas musste abdanken. Etwa 35, 37 nach Christus. Aber jedenfalls, was um diesen Herodes Antipas geht es heute. Und das Problem. Der andere Person ist dieser Johannes der Täufer. Er war etwas wie das genaue Gegenteil von Antipas. Herodes Antipas, oder Markus nannte ihn König Herodes, so ein bisschen als so ein kleinen Spitz, weil der Herodes immer König sein wollte. Und diese Bezeichnung hat er von Rom aus nie bekommen. Und alle in Judäa wussten das. Insofern haben sie das zwar ein bisschen so, also ich würde sagen heute mit Anführungszeichen, ja, König Herodes. Jedenfalls, ja, im Gegenteil, also Herodes wuchs in Luxus auf, hatte immer das beste Ausbildung, konnte machen, was er wollte, hielt fest an seiner Macht und handelte immer egoistisch, wann immer er konnte, für seinen eigenen Vorteil. Johannes war das genaue Gegenteil. Er wuchs in einem abgelegenen Dorf auf und dann einen Teil seiner Jugendzeit in der Wüste ganz alleine, war recht schlicht bekleidet. Naja. Und er wollte nicht keine Macht für sich beanspruchen, nichts für sich, es ging ihm nicht um sich, sondern um Gott. Wirklich ganz. Er sah sich als Werkzeug in Gottes Hand. Vollkommen. Und das fand ich wirklich so bewundernswert an ihm. Hier, ich gebe jetzt mal einfach ein paar Beispiele, was er selbst sagte. Er sagte zu den Leuten, die fragen, ob er vielleicht der Messias ist, auf den sie alle warten. Und er sagte, nein, ich bin's nicht. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtig ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Boah. Ja, er stellt sich praktisch, sagt also im Vergleich zu Jesus bin ich nichts. Also er hat sich nie größer von sich gehalten, als was er eigentlich war. Und hat alle Aufmerksamkeit, auch Macht und all das, war ihm völlig fremd. Das ist wirklich sehr erachtenswert. Und dann später, als dann Jesus kam und praktisch die seine eigenen Jünger gesagt haben, Johannes, komm, die ganzen Leute gehen zu diesem Jesus und die wollen nicht mehr so viel sowas von dir hören. Und sie waren sauer, weil sie gedacht haben, unser Meister hat Besseres verdient. Aber er sagte was anderes. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nichts vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich denke, er hat nicht von Gewicht gesprochen.
Er muss wachsen.
Ja. Tja, er sah sich nie im Rampenlicht. Er war kein Freund von Berühmtheit, von Erfolg, von Macht. Und deshalb war er auch so beliebt unter den Leuten. Und deshalb konnte es für ihn eine Freude sein, dass der Messias gekommen war und er das erleben durfte. Für mich ist das wirklich das Bewundernswerte an ihm, und ich glaube, es ist da in der Hinsicht auch für uns ein Vorbild, weil er nicht kein Streben nach Anerkennung hatte, musste nicht unbedingt hören von den anderen, wie toll er ist und so weiter, sondern er wusste, dass er Gottes Sache tut und Gott sich freut. Wie ich glaube schon einmal gesagt habe hier, da gibt es einen Spruch auf Englisch, audience of one. Ja, es sitzt nur einer auf der Zuschauertribüne und das ist Gott. Ja. Alle anderen sind unwichtig. So, nun haben wir diese zwei Menschen und es kam zu einer Begegnung zwischen den beiden. Ich weiß nicht, also es steht nicht wie oder inwiefern. Es kann sein, dass Herodes einfach vorbeikam und praktisch auf dem Weg war und Johannes auf dem Weg war und die treffen sich irgendwo zwischen zwei Städten und Johannes sagt einfach, hör mal zu. Ja, wie gut du herrschst, ist deine Sache, aber das mit dir, der Frau, das ist ja glatt durchgefallen. Ein Sechs im Ethik, könnte man sagen. Ja. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Dass Johannes als einfacher Wanderprediger es sich erlaubt hatte, diesem Herodes, dem Herrscher, praktisch zu sagen, was er falsch macht, das kam nicht gut an. Vor allem nicht bei seiner Frau, bei der Herodias. So lesen wir, was da passierte in unserer Stelle für heute. Jetzt sind wir endlich da. Herodes hatte hingesandt, um den Johannes zu greifen und ihn in Gefängnis binden zu lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn, und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, aber er hörte ihn gern. Es ist interessant hier, bekommen wir so ein bisschen einen Blick in seine Seele. Auf der einen Seite war er, das haben wir an anderer Stelle schon erwähnt, er war ein sehr kalkulierender Mensch. Alles zu seinem eigenen Vorteil, hat nur auf sein eigenes Ego gehört. Hat das Sagen in der Gegend. Ein machtbesessener Mensch. Das ist die eine Seite von Herodes, aber hier sehen wir eine andere Seite, und zwar, dass er auf der anderen Seite doch den Juden es also eigentlich in das Recht machen wollte. Er hat vieles gemacht, was sie wollten. Ein Aufbau von Synagogen und so weiter. Und er sah etwas in Johannes, in seinem Leben, in seinen Worten, was in ihm so eine Zwiespalt an Gefühlen hervorbrachte. Auf der einen Seite Bewunderung für diesen Mann, der so furchtlos war. Auf der anderen Seite Furcht vor dem, was seine Worte bedeuten könnte. Und Matthäus erzählte auch in dieser Geschichte von Herodes eine zusätzliche Grund, weshalb es Herodes schwer fiel, wirklich auf seine Worte zu hören, ist, dass er Angst hatte vor den Menschen, vor dem Volk, was sie denken würden. Er hatte auch Angst, Johannes was anzutun, weil er wusste, das Volk, er war wirklich hochgeachtet bei dem Volk. Dieser Johannes faszinierte ihn. Das gefiel seiner Frau gar nicht. Sie konnte an dem Johannes nichts Gutes abgewinnen. Am liebsten was beseitigen. Sie will ihn loswerden, aber sie darf nicht. Er hat die Macht, das zu tun, sie nicht. Und dann kam eine Geburtstagsfeier. Der Herodes hatte Geburtstag und ich bin mir sicher, als er in Rom war, aufgewachsen ist, da hatte er gesehen, wie die Herrschenden da ihr Geburtstag gefeiert haben. Die haben ein Riesending daraus gemacht, alle eingeladen, um praktisch da einen guten Eindruck zu machen. Und das hatten die praktisch importiert, ja, nach Judäa, Galiläa. Und da sah Herodes die Gelegenheit überhaupt. Dann kam für Herodes die günstige Gelegenheit. Herodes hatte Geburtstag und veranstaltete ein Festessen für seine hohen Regierungsbeamten, die Offiziere, die angesehensten Bürger von Galiläa. Dabei trat die Tochter von Herodes als Tänzerin auf. Das gefiel Herodes und den Gästen so gut, dass der König zu dem Mädchen sagte: Wünsche dir, was du willst, du wirst es bekommen. Er schwor sogar: Ich gebe dir alles, was du willst, auch wenn es mein halbes Königreich wäre. Also diese Feier war praktisch eine Gelegenheit für Herodes, um Antipas, um seine Macht zu festigen. Die Leute, die das Sagen haben in der Gegend, ob es denn die Staatsbedienstete, Militär, die angesehenen Bürger, die alle, praktisch die zur Oberschicht gehörten, wurden eingeladen, damit sie sehen konnten, was da Herodes so auf den Tisch bringen kann und einfach imponieren kann. Und beim Festessen, damals wie heute, damals gab es auch nicht nur Essen natürlich, gab es auch Wein zu trinken und nicht wenig. Und dann am Ende von so einem großen Essen war das auch Gewohnheit, dass der Gastgeber eine erotische Tänzerin hat praktisch tanzen lassen, um den Leuten zu amüsieren oder bei Laune zu halten, was auch immer. Also es war wirklich was, soweit ich es verstanden habe, es war nicht einfach, dass jemand eine Gabe zum Tanzen hatte und das gemacht hatte. Es war schon mehr wirklich, was man in den Clubs sieht, wie eine Frau vortanzt, also nichts Schönes. Und hier sah Herodes ihre Gelegenheit und sie schickt die Tochter. Und es tut mir leid irgendwie für die Tochter, ich weiß, steht nicht, wie alt sie ist. Aber so sie soll diesen Tanz machen, praktisch vor den Männeraugen von so vielen Leuten, ja, also keine schöne Sache. Und Herodes, meine ich, hat geahnt, dass der Herodes Antipas so reagieren würde. Dass er irgendwie in halbbetrunkenem Zustand irgendwas sagen würde, was er nachher bereuen würde. Das hat er auch getan. Und so hat Herodes ihr Ziel erreicht, denn er hat dieses Versprechen gegeben. Die Tochter wusste noch gar nicht, was sie sagen sollte. Sie war offensichtlich in die Pläne von Herodes gar nicht eingeweiht. Denn sie ging erst zu der Mutter und sagt: Hör mal zu, er hat das versprochen, was soll ich sagen? Und da schnappte die Falle zu. Er soll Johannes, den Haupt von Johannes, auf einem Kopf lassen. Schnell ging das Mädchen wieder hinein zum König und verlangte: Ich will, dass du mir sofort auf einen Teller den Kopf des Täufers Johannes überreichst. Da hat es dem Herodes natürlich leid getan, dass er dieses Versprechen gemacht hatte, aber er stand in der Klemme. Auf der einen Seite wollte er Johannes nichts antun, auf der anderen Seite hat er diese großen Worte gemacht. Und vor diesen vielen Leuten einfach zu sagen: Nee, mache ich nicht, das wäre für ihn eine Blamage. So hat er eigentlich keine Wahl. Und so musste Johannes sterben. weil ein Herrscher sein großes Versprechen gemacht hat. Ein Opfer von diesen vielen Intrigen. Und Herodes hat ihr Ziel und sie lebt weiter, aber der Herodes musste daran knabbern. Nun, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich einfach durch diese Geschichte gelesen habe, ist einfach, und nun, was lernen wir für uns heute? Können wir sagen, okay, nette Geschichte, jetzt gehen wir nach Hause. Was lernst du aus dieser Geschichte? Jetzt frage ich euch.
Ich muss mich vorher mal überlegen, was man sagt.
Okay.
Und nicht einfach so, ich verstecke und wir sind ja nicht einreden, als du den sagst.
Ja. Ja, also erstens diese überlegen, was wir tun, nicht einfach was sagen und die Folgen nicht bedenken. Das ist schon nicht so schnell mit den Worten sein, mit Versprechen sein. Ja.
Er dürfte nicht so voreilig sein.
Okay.
Wir auch manchmal.
Okay. Und das ist ja eben ähnlich wie das. Genau.
Also ich finde es einfach interessant mit diesem Blick in die Seele. Ich glaube, es geht heute genauso vielen Menschen auch so. Also was würden andere von mir denken?
Oder, ja.
Keine Ahnung, nee, ich kann nicht zum Glauben stehen oder sowas. Und meine Familie oder was weiß ich. Also ja, würde mich doof angucken. Und das trotzdem interessant ist. Also so dieses Hin- und Hergerissen auch zu sein.
Ja. Ja.
Ich glaube, das in der Das Gegenteil ist Johannes der Täufer, der wusste, was er wollte. Der wirklich sein, man hat das eine Mal, wo er die Jünger wieder zu Jesus schickt, bist du das wirklich? Man hört schon auch die Zerrissenheit bei ihm, aber im Großen und Ganzen, er weiß, wozu er bestimmt ist, was er will, und er lehnt das aus. Und dieses Zerrissenheit, wie wir das beschrieben
haben,
das ist die Hülle.
Okay. Ich bin überzeugt, Gott gibt jedem Menschen die Gelegenheit, neu anzufangen, umzukehren, zu ihm zu kommen. Jeder Mensch. Und ich denke, hier lesen wir von der Gelegenheit oder einer Gelegenheit, die er Herodes gegeben hatte. Denn wir merken da, dass die Worte von Johannes in ihm wirken und wirken und wirken. Und er war zerrissen hin und her, hin und her, hin und her. Auf der einen Seite Bewunderung, auf der anderen Seite Angst. Und dieses Hin und Her. Und offensichtlich war er nicht bereit, sich zu ändern, weil er so festgehalten hat an die Dinge dieser Welt, die Macht, Ansehen. Ja, all das, was dazugehört. Und dadurch hat er wenig Platz in seinem Leben für einen Gott, der das Sagen haben sollte. Wir dürfen nie die Dinge dieser Welt so wichtig nehmen. Ob es andere Menschen sind, ob es unser Beruf ist, was auch immer. Es darf nicht so wichtig werden, dass kein Platz mehr für Gott ist. Gott, Herodes hatte keinen Raum oder nicht genug Raum in seinem Herzen für das, was Gott ihm geben wollte. Und dadurch ist diese Zerrissenheit da. Und ich sehe aber eine Sache, die zum Schluss, auf die ich nochmal eingehen will. Auf der einen Seite sehe ich Johannes, der einfach diese Erkenntnis hat von Jesus und das auch gepredigt hat. Und ich denke, er hat es auch dem Herodes gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht dort das Lamm, Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Johannes wusste, dass Jesus gekommen war, um unsere Schuld wegzunehmen, um uns davon zu befreien, was für einen Unterschied das ausmachen kann. Aber Herodes hat diese Befreiung nicht erlebt. Denn an die Stelle, die ich erwähnt habe von Markus 6, 14 bis 29, Es beginnt mit folgenden Worten. Inzwischen hatte König Herodes von Jesus gehört. Überall redete man von ihm. Die einen sagten, der Täufer Johannes ist vom Tod auferweckt, darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere meinten, es ist der wiedergekommene Elia, wieder andere, er ist ein Prophet, wie die Propheten der Alten Testament. Herodes war überzeugt, dass er der Täufer Johannes sei. Er ist der, dem ich den Kopf abgeschlagen ließ. Und jetzt ist er vom Tod auferweckt. Man hört in diesen Worten von Johannes, dass, also von Herodes, dass diesem Johannes ihn nicht losließ. Auch nach seinem Tod, das beschäftigt ihn. Und ich glaube, das sind auch die Schuld, die er selbst gespürt hat in ihm, die ihn nicht loslief. Es war wahrscheinlich kurz danach, dass er dies gehört hat über Jesus. Nach dem Tod von Johannes und nicht lange. Seine Worte zeigen mir, dass es für ihn nicht abgehakt war. Dass seine Schuld ihn wahrscheinlich noch umtrieb und belastete. Ungelöste Schuld hat zur Folge, dass es einem nachher verfolgt. Es beeinflusst deine Gedanken, es beeinflusst die Situation, in der du lebst. Und selbst in Situationen, in der es keine direkte Verbindung gibt, beeinflusst es einen. Als der Herodes von Jesus hörte, da musste er nicht unbedingt an Johannes denken, aber das irgendwie war das im Hinterkopf. Man hatte automatisch, oh, Johannes. Wie oft er wegen der Schuld an ihn gedacht hatte. Wenn wir uns mit Schuld plagen, dann hat Johannes uns die Lösung gegeben. Jesus hat unsere Schuld genommen. Und wir haben das Vorrecht, unsere Schuld vor seine Füße zu legen und sie loslassen. Und ich würde einfach sagen, wenn du immer noch mit Schuld mit dir herumschleppst, dann gib es Jesus. Oder sprich mit anderen, die dir helfen können, das Jesus zu geben. Denn diese Last müssen wir nicht tragen. Jesus ist gestorben, damit wir diese Last nicht mehr haben. Und er will sie von uns abnehmen. Wenn wir bereit sind, zu ihm zurückzukommen. Beten wir zum Schluss zusammen. Vater, danke, dass du ja unsere Schuld eine Lösung gefunden hast durch Jesus Christus, deinen Sohn. Danke, dass wir wissen können, wir können frei werden davon. Wir wollen nicht wie Herodes sein und Herodes enden, der nur an sich dachte und dann, wo es zu spät war, vieles bereuen musste. Wir wollen einfach mit dir gehen, konsequent wie Johannes, und von ihm lernen, was es bedeutet, treu zu sein und auf dich zu schauen, dein Diener zu sein. Mehr nicht, aber auch weniger nicht. Schenk uns die Kraft, das nicht nur heute zu tun, sondern in den anderen Tagen auch. Dass wir dich ehren in allem, was wir tun. Amen. Wir wollen die Zeit nehmen und auch miteinander die Gemeinschaft genießen. Wir laden alle ein, wir haben Kaffee und ich glaube, ich habe was in der Küche auch gesehen, mehr als nur Kaffee. Wir sind dankbar, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wir wünschen allen schöne Feiertage, erholsame Feiertage, gesegnete Feiertage und auch, ich hoffe, dass wir euch auch am Dienstag sehen können um 16:30 Uhr. Uns Gottes Segen für die Woche.